Die Berlinerin Rabea Rogge ist die erste deutsche Frau im Weltall. Die Elektroingenieurin ist in der Nacht in Florida an Bord einer Rakete des US-Unternehmens SpaceX zu einem viertägigen Flug um die Erde gestartet. Mit ihrer Crew ist sie auf einer neuen Umlaufbahn unterwegs und überfliegt die Polarregionen. Dabei sollen unter anderem die Polarlichter untersucht werden. Die Mission ist keine staatliche, sondern von einem Milliardär finanziert. Weder Rogge noch die anderen im Team sind ausgebildete Astronauten. Rogge sagte, es gehe darum, den Weltraumflug zugänglicher zu machen. Aus Deutschland waren nach Angaben des Zentrums für Luft- und Raumfahrt bislang 12 Männer im All. Union und SPD wollen ihre Koalitionsverhandlungen heute in kleineren Runden fortsetzen. Dazu sollen am Vormittag Unterarbeitsgruppen zusammenkommen, wie es aus Verhandlungskreisen hieß. Carsten Kühntop.
Gestern hatten sich die Chefverhandler der beiden Seiten in der CDU-Zentrale in Berlin getroffen. Dieser Kreis besteht aus 19 führenden Vertretern von CDU, CSU und SPD um die Parteivorsitzenden. Die Runde endete am Abend. Ob sie bei den Verhandlungen vorangekommen ist, wurde nicht bekannt. In dieser Woche wollen die drei Parteien Lösungen für offene Fragen suchen. Als größte Streitpunkte gelten die Finanzen, die Steuer- und Wirtschaftspolitik sowie Wege zur Eindämmung der irregulären Migration. Grundlage der Beratungen sind die Ergebnisse von 16 Arbeitsgruppen.
Kassenärzte fordern eine Strafgebühr für Patienten, die Termine platzen lassen. Nach Angaben des Vorsitzenden der Bundesvereinigung Gassen werden mittlerweile 10-20% der vereinbarten Arzttermine nicht mehr wahrgenommen. Er fordert eine Ausfallgebühr von 10-20 €, die Krankenkassen zahlen sollten. Der Sprecher des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte Maske spricht sich in der Bild-Zeitung sogar für ein Ausfallhonorar von bis zu 100 € aus. Es gehe auch darum, die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass sie anderen die Termine wegnehmen. Dass es für gesetzlich Versicherte oft schwer ist, Termine bei Fachärzten zu bekommen, ist auch Thema in den Koalitionsverhandlungen im Bund. Die rechtsnationale französische Politikerin Le Pen hat das Urteil gegen sie als politisch motiviert bezeichnet. Es sei erfolgt, um ihre Kandidatur zur Präsidentenwahl 2027 zu verhindern, sagte Le Pen am Abend im französischen Fernsehen. Ein Gericht hatte sie und weitere Mitglieder ihrer Partei RN schuldig gesprochen, EU-Gelder missbraucht zu haben. Aus Paris, Julia Borutta.
Dieser 31. März 2025 sei ein verhängnisvoller Tag für die französische Demokratie, so Le Pen. Millionen von Wählern und Wählerinnen würden daran gehindert, die Kandidatin zu wählen, die sie wählen wollten. Und Le Pen setzte hinzu, ich wurde ausgeschaltet, aber in Wahrheit wurden Millionen von Wählern ausgeschaltet. Doch sie wolle sich nicht geschlagen geben, erklärte die dreifache Präsidentschaftskandidatin. An ihre Wähler und Wählerinnen gewandt, sagte sie, machen Sie sich keine Sorgen, ich bin nicht entmutigt, ich bin empört. Und diese Empörung ist ein umso größerer Beweggrund, meinen Kampf für die Franzosen fortzusetzen.
Das chinesische Militär hält nach eigenen Angaben ein großes Manöver rund um Taiwan ab. Neben der Marine seien darin auch Lufteinheiten und weitere Kampftruppen beteiligt, teilte ein Sprecher mit. Trainiert werde die Blockade wichtiger Gebiete und Seewege. Die Übungen zielten darauf ab, eine ernste Warnung an Taiwan zu senden. China betrachtet das demokratische Taiwan als abtrünnige Provinz. In den vergangenen Jahren hat Peking seinen militärischen Druck verstärkt. Taiwan ist seit 1949 selbstverwaltet. Der Berliner Senat will heute eine umfassende Verwaltungsreform beschließen. Das Gesetzespaket gilt als zentrales Vorhaben der schwarz-roten Koalition. Es soll kommendes Jahr in Kraft treten. Ziel der Reform ist es, die Zuständigkeiten von Senat und Bezirken klarer zu regeln und so Doppelstrukturen und lange Planungen für Projekte zu verhindern. Um das Vorhaben im Abgeordnetenhaus zu beschließen, sind auch Stimmen der Opposition nötig, weil die Landesverfassung geändert werden soll. Linke und Grüne haben bereits Verbesserungsbedarf angemeldet. Sie kritisieren unter anderem, dass der Senat in allen Belangen das letzte Wort haben soll. In der Basketball-Bundesliga hat Alba Berlin in Heidelberg 86-90 verloren. Nach der 5. Niederlage in einem Pflichtspiel hintereinander muss Alba um den Einzug in die Playoffs bangen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute zunächst wolkig oder neblig, später freundlicher mit einigen Quellwolken. Es bleibt aber trocken bei maximal 13-15 °C. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 6 °C, in Adlershof 5, in Eberswalde 5, in Lenzen -1 °C. Morgen nach Auflösung von Nebel- oder Hochnebelfeldern heiter bis sonnig und trocken bei bis zu 18 °C. Die Zeit 6.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Massimo Majo.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Was ist das Instrument, von dem Sie am liebsten geweckt werden? Wahrscheinlich ist es gar nicht so wichtig, welches Instrument es ist, sondern vor allem, wer es spielt. Wenn Daniel Weltlinger hier aus Australien seine Violine auspackt, dann steht die bei mir auf jeden Fall ziemlich weit oben auf der Lieblingswachwert-Instrumentenliste. Hier ist ein Song aus seinem Album A Tribute to the Fans of Django Reinhardt. Ein Album für die Fans von Django Reinhardt. Der Song Ghosts. Und die Geige hier, die ist schön und hellwach. Daniel Weltlinger hier auf Radio 3 um 6 Uhr und 8 Minuten. Heute Abend haben wir hier in unserem Programm eine besondere Perspektive auf die AfD. Wir haben nämlich einen Gast hier bei uns, der die AfD von innen kennt und der eindringlich vor der AfD warnt. Jörg Meuthen nämlich, der jahrelang Teil der AfD gewesen ist.
Frau Weidel spielt gerne die liberale, freiheitliche, konservative. Nichts davon ist die heutige AfD. Da geben ganz andere den Ton an. Der Spin dieser Partei wird in Schnellroda immer noch ersonnen. Lesen Sie mal Kubitschek, Kaiser, diese Leute. Das ist eigentlich der Think Tank der heutigen AfD. Das ist explizit antifreiheitlich. Es ist explizit extremistisch. Es ist explizit übrigens wirtschaftspolitisch sozialistisch. Max Krah, den können Sie auf der Bühne sich anschauen in Schnellroda. Da höhnt der völlig offen über die Idioten, die sich freiheitlich und die sich konservativ nennen. Und unter riesigem Gejohle des sehr gescheitelten Auditoriums. Niemals wird diese Partei eine wirklich freiheitliche Politik machen.
Das sagt Jörg Meuthen, der von 2015 bis 2022, also 7 Jahre lang, einer von 2 Bundesvorsitzenden der AfD war und auch AfD-Landesvorsitzender in Baden-Württemberg, also der die AfD gut gekannt hat, zumindest bis 2022. Und heute Abend ist er eben zu Gast bei Jörg Thaddäus in Thaddäus lang und breit. Und Jörg Thaddäus fragt Meuthen da auch, warum er denn in seinen Jahren die Rechtsextremen in der Partei nicht verhindert hat.
Ich will da kein Whitewashing betreiben, aber ich habe die am Anfang überhaupt nicht ernst genommen. Also Sie müssen sich auch vorstellen, ich war in Baden-Württemberg. Ich hatte jetzt mit der ostdeutschen AfD nicht so viel zu tun. Das dauerte, bis ich Björn Höcke überhaupt mal das erste Mal kennenlernte. Da war ich schon lange Parteivorsitzender, als ich den mit dem das erste Gespräch hatte. Und ich habe anfangs gedacht, diese Positionen sind so randständig, die werden eh nichts. Und darin habe ich geirrt. Ich habe diesen Irrtum auch oft zugegeben. Da gibt es auch nichts zu beschönigen. Und ja, ich habe für eine relativ eng begrenzte Zeit taktisch auch mit denen zusammengearbeitet, einfach um den Laden auch zusammenzuhalten, was ich heute für einen Fehler halte.
Heute ist Jörg Meuthen Wirtschaftsprofessor und stellvertretender Vorsitzender der Werteunion. Und deshalb wird es in dem Gespräch auch um die Werteunion gehen und auch um den umstrittenen Ex-Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, der Gründer der Werteunion. Sie hören dieses ganze Gespräch mit Jörg Meuthen heute Abend ab 19 Uhr hier auf Radio 3 in unserer Sendung Thaddäus lang und breit. At all costs.
Someday I'll be free. I'll be where the sun meets the black night. I'll be where the moon meets the starlight. Follow me, follow me. I'll be where the ocean never cries, and I'll be where the world never dies. Come follow me, follow me, follow me. Someday she stands to be fearlessly. She fearlessly takes me by the hand. I am.
Fast wie ein Mantra klingt das. Eine sanfte Beschwörung. Someday we'll be free. Eines Tages werden wir frei sein. Song von einer Sängerin, die sich nach einem rassismuskritischen Lied von Nina Simone benennt, nämlich Lady Blackbird. Hier mit einem Song, der letztes Jahr erschienen ist.
Radio 3. Der Stichtag.
Wenn man in einer Bibliothek nach Romanen von Edgar Wallace sucht, dann steht man manchmal vor einer ganzen Edgar Wallace-Wand, denn er hat sehr viel geschrieben, über 120 Kriminalromane und dazu noch Dutzende andere Romane, Drehbücher, Texte. Heute wäre der englische Schriftsteller Edgar Wallace 150 Jahre alt geworden und deshalb erinnert Ariana Hoffmann jetzt an ihn.
London, die Weltstadt an der Themse, ist der Schauplatz ungewöhnlicher Ereignisse.
Genauer gesagt Greenwich bei London, noch genauer das Greenwich Theatre im Hafenviertel am Fluss. Aus dem Bühneneingang kommt die Schauspielerin Mary Jane Richards. Mühevoll schleppt sie sich an diesem 1. April 1875 in ihre nahegelegene Pension und bekommt ein Kind.
Hier spricht Edgar Wallace.
Wohl kaum. Noch schreit der kleine Richard Horatio Edgar eher und seine Mutter auch. Denn der Junge ist das uneheliche Kind aus einer Affäre mit ihrem Arbeitgeber.
Was? Sie haben Nerven, das muss man Ihnen lassen.
Laut Geburtsregister heißt der Junge mit Nachnamen Wallace. Er wächst auf als Adoptivsohn eines Fischhändlers. Mit 12 verlässt Edgar die Schule, wird Botenjunge, Hilfskraft, Herumtreiber. Mit 18 Soldat im Burenkrieg in Südafrika. Zurück in London arbeitet er für die Daily Mail als Sportreporter, Theaterkritiker und Serienschreiber.
Ich bin Kriminalschriftsteller. Ich schreibe zurzeit eine Serie von 52 Fortsetzungen. Jede Woche eine.
1905, mit 30 Jahren, schreibt Edgar Wallace seinen ersten Roman, Die vier Gerechten. Es folgen
Der grüne Bogenschütze.
Der schwarze Affe.
Die blaue Hand.
Der Zinker.
Das muss ich wieder machen.
Der Hexer?
Ja, der Hexer.
Hexer, Hexer, Hexer.
Insgesamt 173 Romane, 17 Theaterstücke und rund 1000 Erzählungen entstehen in nur 27 Jahren. Eine gewaltige Zahl. Dennoch gilt Edgar Wallace literarisch als Null. Das immer gleiche Strickmuster, unlogische Handlungen, haufenweise Verdächtige.
Urteilen Sie nicht zu vorschnell. Wer es wirklich weiß, bezahlt sein Wissen mit dem Tode.
Männer und Frauen werden erschossen, erstochen, erwürgt. Die Bösen sind böse, die Guten sind farblos, die Wallace-Filme schwarz-weiß.
Warum ist denn das hier eigentlich so grau in grau? Da hätte ich ja gleich schön Bitterfeld bleiben können.
Und Scotland Yard ermittelt.
Was wollen denn die vielen Bullen hier?
Vermutlich Licht ins Dunkel der grob gestrickten Kriminalgeschichten bringen.
Wir fühlten uns alle vollkommen sicher.
So wie jetzt, Sir.
Richtig. Und dann flackerte das Licht.
So wie jetzt, Sir.
Hey, ja. Und dann ging es ganz aus.
So wie jetzt, Sir.
Licht! Licht, ich verlange, dass sofort Licht gemacht wird!
Vor allem in Deutschland hat Edgar Wallace Millionen Fans. In den 1920er Jahren ist er der meistgelesene englische Autor. Durch Kino und Fernsehen wird er noch beliebter.
Wie bei seinen Romanen ist es auch bei diesem Edgar Wallace Film unmöglich, nicht gefesselt zu sein.
So ergeht es auch den Comedians Oliver Kalkofe, Oliver Welke und Bastian Pastewka. 2004 schreiben sie das Drehbuch zur Wallace-Film-Persiflage Der Wichser.
Gentlemen, Inspector Very Long, Chief Inspector Even Longer.
Wann hören diese Verbrechen endlich auf?
Eigentlich nie, denn obwohl Edgar Wallace 1932 stirbt, leben seine Verbrechen weiter. In Büchern, Hörspielen und unzähligen Fernsehwiederholungen. Auch heute, an seinem 150. Geburtstag, wird sicher filmisch an ihn erinnert.
Beteiligen Sie sich an der aufregenden Jagd und Sie werden auf Ihre Kosten kommen.
Ariane Hoffmann über einen der produktivsten Krimi-Schriftsteller überhaupt, Edgar Wallace. Und morgen hier im Stichtag erinnern wir an einen der großen Berliner Fernsehunterhalter, Hans Rosenthal. Der wäre morgen 100 Jahre alt geworden. Hören Sie dann morgen um kurz vor 6:30 hier auf Radio 3.
Ma voix, ma sœur, mon centre, mon île. Ma joie, mon sang, ma cœur. Ma muse, grâce à toi je m'amuse. Mon ange, ma pote, mon pain, mon. Je respire. Amusons-nous, ma muse, au musée de Mozart. Muse qui fait des siennes musiciennes. Mon âme, mon autre, ma meuf, mon son, mon tout, grâce à toi je m'en fous. Ooh. cime, grâce à toi je m'anime. Ma quête, ma douce, ma robe, mon fruit, ma nuit, mon nid, mon ciel. Ma vie, grâce à toi je m'enfuis.
Legende aus Kuba, die tatsächlich bis zu ihrem 94. Lebensjahr auf der Bühne gestanden hat und die vor allem durch den Buena Vista Social Club weltweit berühmt geworden ist, Omaro Portuondo, hier unter einem Palmwedel, Bajo und Palmar.
Radio 3, Kultur kompakt.
Anne Spohr ist hier bei mir und sie hat ihn hier mitgebracht.
Epilog. Chance. Dies ist ein Keller. Hier lebe ich. Dies hier ist dunkel, feucht und angenehm. Dies ist ein Keller. Hier lebe ich. Dies hier ist ein Schoß.
Ich bin gespannt, ob Sie ihn erkannt haben.
Blixer Wargeld, Frontmann und Gründer der Berliner Band Einstürzende Neubauten. Blixer hat, der galt ja lange als Bürgerschreck und Hausbesetzer. Er ist 66 Jahre alt inzwischen und gestern ist er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Gemeinsam mit 7 anderen Kulturschaffenden wurde ihm dieser Orden von Kulturstaatsministerin Claudia Roth überreicht. Die Träger des Verdienstkreuzes am Bande seien wichtige Vorbilder für die Kreativen unseres Landes, hat Claudia Roth dabei erklärt. Und Er wurde ja mit anderen Künstlern ausgezeichnet. Olafur Eliasson zum Beispiel war dabei, die Kulturpolitikerin Eva Hubert von den Grünen, die Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch und die Schauspielerinnen Ilse Ritter und Sophie Reuss waren auch dabei.
Wer hätte das in den 80ern gedacht, dass Piksak-Wagelt irgendwann das Bundesverdienstkreuz bekommt?
Ich wette, niemand.
So geht die Geschichte manchmal. Wir haben auch traurige Nachrichten aus Myanmar, die erreichen uns in diesen Tagen. Ja, bei dem Erdbeben, wo tausende Menschen ums Leben gekommen sind, noch mehr Menschen obdachlos geworden sind. Und auch viele Kulturdenkmäler sind durch das Erdbeben letzte Woche schwer beschädigt worden.
Das ist das traurige Ergebnis des World Monuments Fund. Unter anderem ist eine Pagode in einer buddhistischen Kulturstätte nahe der Stadt Mandalay eingestürzt. Auch das UNESCO-Weltkulturerbe Bagan ist betroffen. Es ist tatsächlich die wichtigste buddhistische Kultstätte und sie liegt nur 16 Kilometer vom Epizentrum des Erdbebens entfernt. Noch sei eine detaillierte technische Bewertung erforderlich, um das volle Ausmaß der Schäden an dieser wichtigen Stätte einzuschätzen. Das hat der World Monuments Fund in einer Erklärung mitgeteilt. Durch den Bürgerkrieg in Myanmar ist es derzeit sehr schwierig, zuverlässige Informationen zu bekommen. So viel ist klar, das starke Erdbeben der vergangenen Woche in Myanmar hat bisher mehr als 2000 Todesopfer gefordert.
Morgen präsentieren wir hier den neuen Roman von Antje Ravik-Strubel, der uns mitten hineinführt in die Kultur- und Medienszene Berlins. Der Einfluss der Fasane heißt dieser Roman und wir präsentieren ihn und seine Autorin hier bei uns im RBB und Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, können damit dabei sein.
Und zwar in unserer Literatursendung Orte und Worte, die wir morgen in der Dachlounge im Studio 14 aufzeichnen. Es geht um Antje Ravik-Strubels neuen Roman, um Hella Kahl. Die ist Feuilleton-Chefin einer großen Tageszeitung und sie hört eine schlimme Nachricht. Es geht um den Suizid eines berühmten und natürlich komplett fiktiven Berliner Theaterintendanten. Dieser Suizid wirft die Feuilleton-Chefin vollständig aus der Bahn. Denn der Intendant, der war vorher in Verruf gebracht worden durch einen folgenschweren Artikel ihrer Zeitung. Und zwar war das ein Artikel mit der Überschrift Intendant zwingt Schauspielerin zur Abtreibung. Jetzt fragt sich die Feuilleton-Chefin natürlich, ist sie am Ende mitschuld an dem Suizid? Unsere RBB-Literaturredakteurin Nadine Kreuzhaler hat bei uns auf Radio 3 das letzte Buch von Antje Ravik-Strubel mit dem aktuellen verglichen.
Es ist tatsächlich ein Buch über Machtmissbrauch auf mehreren Ebenen. Und es ist ganz interessant, weil ja Antje Ravik-Strubel mit ihrem letzten Roman Blaue Frau 2021 den Buchpreis bekommen hat. Und darin ging es ja ganz explizit um Gewalt an Frauen, um Machtmissbrauch, aber auch um sexuellen Missbrauch. Und das war ein ja sehr aufwendig recherchiertes Buch, der zwischen mehreren Ländern gespielt hat und auch noch so eine Ost-West-Verbindung aufgemacht hat und eben von Gewalt an Frauen und Machtmissbrauch handelte. Dieses Buch jetzt greift wieder ein MeToo-Thema auf. Der Einfluss der Fasane ist aber eine ganz andere Art von Buch, ein sehr heiteres, ironisch, spöttisches Buch. Und diese Frau, Hella, ist eine sehr ambivalente Figur, denn sie ist eine Frau, die sich in dieser ganzen Cancel-Kultur-Debatte und der MeToo-Debatte immer eher auf die Seite der Männer geschlagen hat bisher und nun eben diesen Intendanten eigentlich auch nur zu Fall gebracht hat aus persönlichen Gründen.
Die Lesung und das Gespräch zwischen Nadine Kreuzhaler und Antje Ravik-Strubel morgen am Mittwoch um 18 Uhr im Fernsehzentrum vom RBB in der Masurenallee im Studio 14 beim Radio 3 Kultursalon. Und Sie können gratis dabei sein. Melden Sie sich einfach an auf unserer Internetseite im entsprechenden Formular gleich auf der Startseite auf Radio 3. Es geht aber auch per Mail. Die geht an kultursalon@radio3.de.
Und wir sagen es vielleicht nochmal. Kultursalon und dann ein Ad und dann Radio 3 ausgeschrieben. D-E-D-R-E-I. Vielen Dank, Anne Spohr.
Gerne.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Die ARD wird 75.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen.
Berliner aus dem Ost- und Westteil der Stadt erklettern die Mauer.
Neuartiges Coronavirus.
Unser öffentlich-rechtliches Programm berichtet unabhängig, informiert und erzählt. Aus der Gesellschaft, für die Gesellschaft, für alle.
Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. Tja, hier spricht Herr mit der Frosch und ich gebe jetzt zurück zur ganz normalen Schuh. Schau!
Den 75. feiern wir nun gemeinsam mit einer Jubiläumsaktionswoche. Wir von Radio 3 steuern unser Kultur-Know-how bei. Und wir senden Hörenswertes aus allen Sendeanstalten bundesweit.
Sensationell!
75 Jahre ARD. Die Jubiläumsaktionswoche vom 31. März bis zum 5. April. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Europa in einem Song. Neapolitanische Mandolinen, Balkan-Swing, Tango, Akkordeon. So klingt das Café Europa von der Münchner Band Quadro Nuevo hier auf Radio 3. Wie sollen Staatsgebäude in den USA aussehen? Donald Trump hat da sehr konkrete Vorstellungen. Er hat eine Anordnung verabschiedet zum Thema Architektur. Staatliche Gebäude sollen künftig im traditionellen und klassizistischen Stil gebaut werden. Keine Experimente, keine Vielfalt und vor allem keine Kritik an der Geschichte der USA. Wie die Architektur- und Kulturwelt in den USA darauf reagiert und wie sie auch nicht reagiert, erzählt unsere US-Korrespondentin Julia Kastein.
Ein Social-Media-Clip aus dem Weißen Haus vor ein paar Tagen. US-Präsident Trump kündigt an, dass er die Hauptstadt jetzt verschönern will. Statt einem, wie er sagt, Albtraum aus Mord und Verbrechen, soll aus Washington ein Symbol von Schönheit, Sicherheit und Stärke werden. Trump will nicht nur D.C. schöner machen, sondern alle öffentlichen Gebäude, die der Bundesregierung gehören. Sie sollen als, Zitat, öffentliche Bauten erkennbar sein, die das regionale, traditionelle und klassische architektonische Erbe respektieren. Die Idee ist nicht neu. Schon zum Ende seiner ersten Amtszeit verfügte Trump das Gleiche per Exekutivanordnung, die sein Nachfolger Biden gleich wieder aufhob.
Well, I think it's incredibly exciting.
Justin Schubo ist über die Neuauflage begeistert. Der studierte Philosoph ist Chef der National Civic Art Society, einer konservativen Organisation, die sich für Architektur im klassizistischen Stil stark macht. Und Schubo glaubt, dass der Präsident damit den Finger am Puls seiner Landsleute hat. Eine Umfrage seiner Organisation hat ergeben, dass 70% der Amerikaner klassizistisches und traditionelles Design für solche Bauten bevorzugen. Als Beispiel nennt er das Kapitol, den Supreme Court und das Lincoln Memorial, viel Marmor und Säulen. Wenn Amerikaner über ihre Bundesgebäude nachdenken, dann denken sie an klassizistische Architektur. Es ist die Architektur der amerikanischen Demokratie.
It is the architecture of American democracy.
Die Architektenvereinigung American Institute of Architects reagierte bislang nur mit einem schriftlichen Statement auf Trumps Anordnung. Sie sei extrem besorgt. Zu einem Interview war die Organisation nicht bereit. Über ein halbes Dutzend weiterer Anfragen an Architekten liefen ebenfalls ins Leere. Nur einer sagte erst zu und dann wieder ab. Wir leben in beängstigenden Zeiten, schrieb er. Wir müssen an die Sicherheit unserer Familien denken. Und er verwies darauf, dass es historische Beispiele dafür gebe, wie, Zitat, Oligarchen und Diktatoren Regierungsarchitektur für ihre politischen Ziele benutzen. Auch Dina Titus sieht Trumps Architekturdekret als Teil eines umfassenden Versuchs, Amerikas Gesellschaft, Kultur und Geschichte zu verändern. Die demokratische Abgeordnete aus Nevada verweist auf eine weitere Anordnung, die Smithsonian Institution, die in der Hauptstadt 21 Museen und den Zoo verwaltet und auf Bundesmittel angewiesen ist, soll Amerikas Geschichte positiver darstellen und nicht mehr so stark auf Rassismus, Sexismus und Unterdrückung eingehen. Sie haben jetzt Vance, diesen Hurra-Patrioten, damit beauftragt, die Museen zu beaufsichtigen, damit er alle Exponate entfernt, die nicht amerikanischen Stolz repräsentieren. Sie versuchen, unsere Geschichte wegzuwischen, Diversität abzuschaffen und einen Stil zu etablieren, von dem sie glauben, dass er Amerika groß macht. Titus versucht, Trump mit einem eigenen Gesetzentwurf auszubremsen. Darin will sie die Richtlinien für die Architektur von Bundesgebäuden festschreiben, die seit den 60er Jahren gelten. Wir wollen nicht, dass alles so aussieht wie Mar-a-Lago. Es sollte die Unterschiedlichkeit des Landes spiegeln. Aber die Demokratin weiß, dass es für ihr Gesetz derzeit keine Mehrheit gibt. Stattdessen also Trumps Dekret, das aber auch in dieser Amtszeit letztlich wenig bewirken dürfte, weil die Regierung momentan eher Gebäude abstößt, statt neue zu errichten.
Also vor allem ein Symbol, mal wieder ein Zeichen der Macht von Donald Trump, seine Einmischung in die staatliche Architektur der USA und in die Darstellung von US-Geschichte in Museen. Julia Kastein war das aus Washington für uns hier auf Radio 3. Und hier habe ich zwei Stimmen aus ganz unterschiedlichen Orten. Arta Jakobsonne aus dem lettischen Flachland, die mittlerweile in New York lebt, und Erik Leuthäuser aus dem Erzgebirge, der mittlerweile in Berlin lebt. Und die Musik zusammen überbrückt alles. Together with me form a square.
out a word that comes to your mind. And leave the room. And give me a sign from outside the window. The window. Oh, 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 oh.
Look into my eyes. Together with me form a square. Afterwards call out a word that comes to your mind. And leave the room. And give me a sign from outside the window. The window.
Shadows and the fault lines of your past. You've been sailing blindfold with your back tied to the mast. Don't give in to bitterness when it's snapping at your heels. It takes a dream to see it, blood, sweat, and tears to make it real. You got to keep on walking when your heart is sinking low. Keep on walking when you feel like letting go. Keep on walking, 'cause I know it won't be long if you keep on walking and hold on. You can't teach a turtle how to crawl into the sea. You can't know the future, that's just the way it has to be. You can't turn the clock back, you can't change what's gone before. But if you just believe it, you can't open any door. You got to keep on walking when your heart is sinking low. Keep on walking when you feel like letting go. Keep on walking, 'cause I know it won't be long if you keep on walking. No suffering or pain won't be rewarded when the winds of fortune change. Don't let those snappers and backbiters bring you down. Keep your head together and your good foot on the ground. You got to keep on walking when your heart is sinking low. Keep on walking when you feel like letting go. Keep on walking, 'cause I know it won't be long if you keep on walking. Hold on.
Traurigkeit hat noch nie so süß geklungen, so schreibt ein Kritiker über diese Musik hier von John Allen, der in diesem Song zwar ja melancholisch unterwegs ist, aber absolut optimistisch. Er singt, egal wie tief man singt, es wird wieder aufwärts gehen in seinem Song Keep on Walking hier auf Radio 3 um 6:51 Uhr. Und wir hören jetzt Prälat Stefan Dybowski von der katholischen Kirche mit den Worten für den Tag.
Es war weit vor der Wende. Jedes Jahr trafen wir uns im Josefsheim in der Pappelallee in Prenzlauer Berg, um gemeinsam mit dem Bischof die Kar- und Ostertage zu feiern. Wir, das waren die Theologiestudenten aus dem Ostteil und dem Westteil unseres Bistums. Das Haus der Karmelitinnen in der Pappelallee war damals eine Brücke zwischen Ost und West. Allerdings war der Weg für uns Westberliner oft mit vielen unangenehmen Kontrollen, Durchsuchungen und Verhören verbunden. Schon damals musste ich erfahren, dass Brückenmenschen gefährlich leben. Viel später habe ich erfahren, dass schon früher in der Pappelallee ein Brückenbauer lebte, der allerdings den wenigsten bekannt ist, Petro Verhun. Er ist 1890 in der Ukraine geboren, nicht weit von Lemberg. 1927 wurde er in Berlin Seelsorger für die ukrainischen Katholiken und lebte im Josefsheim. Außerdem hielt er Vorträge über die byzantinische Liturgie und förderte so den Dialog zwischen der Ost- und der Westkirche. Den Menschen und hier besonders den Ukrainern eine Heimat zu geben und den Dialog zwischen Völkern und Konfessionen zu fördern, wer hätte damals gedacht, wie aktuell das Bemühen von Petro Verhun wieder werden würde. Wer Brücken bauen und somit Menschen zueinander bringen möchte, muss sich positionieren. Petro Verhun hat sich auf die Seite der Menschen gestellt und sich damit angreifbar gemacht. Von der Gestapo wurde er überwacht. Als dann die Rote Armee Berlin besetzte, wollte er seine Gemeinde nicht im Stich lassen. Im Juni 1945 wurde er verschleppt und zu 8 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Es scheint oft leichter, die Welt mit 2 Farben zu malen, schwarz oder weiß, Feind oder Freund. Ich bewundere Menschen, die auch auf der anderen Seite etwas Liebenswertes entdecken und so Brücken bauen. Die bringen wirklich Farbe in die Welt.
Stefan Dybowski aus Berlin mit den Worten für den Tag. Eine Sendung der katholischen Kirche.
Many a new face will please my eye. Many a new love will find me. Never have I once looked back to sigh. All the romance behind me. Many a new day will dawn before I do. Many a light lad may kiss and fly. A kiss gone by is bygone. Never have I asked an August sky, where has last July gone? Never have I wandered through the rye, wondering where has some guy gone. Many a new day will dawn before I do. Thank you. kiss gone by is bygone. Never have I asked an August sky, where has last July gone? Never have I wandered through the rye, wondering where has some guy gone? Many a new day will dawn, many a red sun will set, many a blue moon will shine before I do.
Forgot all about her past. History repeats itself, and she has a blast. Eating cake and watching the snow fall. The sky falls just like when she was young. Her thoughts are
Max liebt die Tochter des Erbfürsters, Agathe. Doch Hochzeit gibt's nur, wenn Max ein genialer Probeschuss gelingt. Ein ziemliches Handicap. Ein Trick muss her. Die magischen Freikugeln treffen jedes Ziel. Nur sind sie auch Teufelszeug. Webers romantische Oper Der Freischütz. Liebe, Magie und sogar ein Happy End. Die Musik hinreißend. Das Abenteuer in der Wolfsschlucht ist jetzt in den Konzertsaal verlegt. Antonello Manacorda dirigiert ein herausragendes Sängerensemble, den RIAS Kammerchor Berlin und die Kammerakademie Potsdam. Der Freischütz in einer konzertanten Aufführung am 28. April im Nikolaisaal Potsdam und am 5. Mai in der Philharmonie Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
7 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die Berlinerin Rabea Rogge ist als erste deutsche Frau ins Weltall gestartet. An Bord einer Dragon-Kapsel hob die Robotikforscherin vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab. Der Start erfolgte mit einer Rakete des Unternehmens SpaceX. Rogge soll gemeinsam mit 3 weiteren Forschern erstmals überhaupt die Polarregionen der Erde überfliegen. Die Mission ist für knapp 4 Tage geplant. Es soll an Bord mehr als 20 Experimente geben, darunter die ersten Röntgenaufnahmen im Weltall und die Zucht von Pilzen in der Schwerelosigkeit. Die Mission ist privat finanziert. Union und SPD wollen ihre Koalitionsverhandlungen heute in kleineren Runden fortsetzen. Dazu sollen am Vormittag Unterarbeitsgruppen zusammenkommen, wie es aus Verhandlungskreisen hieß. Carsten Kühntop.
Gestern hatten sich die Chefverhandler der beiden Seiten in der CDU-Zentrale in Berlin getroffen. Dieser Kreis besteht aus 19 führenden Vertretern von CDU, CSU und SPD um die Parteivorsitzenden. Die Runde endete am Abend. Ob sie bei den Verhandlungen vorangekommen ist, wurde nicht bekannt. In dieser Woche wollen die drei Parteien Lösungen für offene Fragen suchen. Als größte Streitpunkte gelten die Finanzen, die Steuer- und Wirtschaftspolitik sowie Wege zur Eindämmung der irregulären Migration. Grundlage der Beratungen sind die Ergebnisse von 16 Arbeitsgruppen.
Die rechtsnationale französische Politikerin Le Pen hat das Urteil gegen sie als politisch motiviert bezeichnet. Es sei erfolgt, um ihre Kandidatur zur Präsidentenwahl 2027 zu verhindern, sagte Le Pen am Abend im französischen Fernsehen. Ein Gericht hatte sie und weitere Mitglieder ihrer Partei RN schuldig gesprochen, EU-Gelder missbraucht zu haben. Aus Paris, Julia Borutta.
Dieser 31. März 2025 sei ein verhängnisvoller Tag für die französische Demokratie, so Le Pen. Millionen von Wählern und Wählerinnen würden daran gehindert, die Kandidatin zu wählen, die sie wählen wollten. Und Le Pen setzte hinzu, ich wurde ausgeschaltet, aber in Wahrheit wurden Millionen von Wählern ausgeschaltet. Doch sie wolle sich nicht geschlagen geben, erklärte die dreifache Präsidentschaftskandidatin. An ihre Wähler und Wählerinnen gewandt, sagte sie, machen Sie sich keine